Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen, großen, weiten Welt. Heute ist der 6. Dezember 2021. Andreas sitzt neben mir, der hat sich vorbereitet, also indem er frisch gewaschen und geföhnt und vieles mehr. Hier sitzt Andreas und du hast vor allem, hast du geforscht, wie das Wetter wird und was du unseren treuen Hörern darüber berichten kannst.
Ja, wir haben heute Morgen eine unglaublich klare Luft und wir können sehr weit sehen, drüben auf die andere Seite des Sees. Das ist ja eine Bucht und da sehen wir dann die Berge dort gegenüber. Und sehr klar, sehr schön, der See changiert vor sich hin. Heute Vormittag wird die Sonne scheinen, heute Nachmittag wird es sich ein wenig eintrüben und wir erwarten dann wahrscheinlich so ein bisschen Schnee oder vielleicht auch noch Regen ein bisschen. Wir hatten oder haben heute Morgen sogar noch -3 oder -4 Grad. -5 waren es heute Nacht. Also das ist jetzt schon richtig so knackig, dass es mal von +10 auf -10 rübergeht. Das ist ganz normal hier. Also wir erwarten heute einen sehr angenehmen und schönen Tag. Trotz alledem, der Ofen ist an, das Feuer prasselt im Ofen.
Ja, du hast angefeuert heute. Und das ist auch gut so, das ist ja eine ganz andere Wärme. Finde ich jedenfalls. Und bevor wir jetzt zur aktuellen Tagespolitik aus Deutschland kommen, denn Olaf Scholz als Kanzler hat sein neues Kabinett vorgestellt und da gibt es eine Menge Überraschungen, möchte ich noch einmal zurückblicken auf den Zapfenstreich, den großen, für Angela Merkel als scheidende Bundeskanzlerin. Und wir hatten uns völlig arglos darüber unterhalten, dass sie eine interessante Musikauswahl getroffen hatte, nämlich ein Kirchenlied und dann Für mich soll's rote Rosen regnen. Aber wir hatten es sogar eingestellt von Nina Hagen, Du hast den Farbfilm vergessen. Und spannenderweise, wir haben zunächst eine Zuschrift bekommen. Ich habe dann mal aufgrund dieser Zuschrift nachgeforscht, was eigentlich überhaupt dahinter stecken könnte und bin dann auch auf einen Facebook-Post von Nina Hagen gestoßen, die sich dazu geäußert hat. Also, ich fange mal mit dieser Leserzuschrift an. Da schreibt also jemand, dass wir eben diesen alten Song, Du hast den Farbfilm vergessen, angesprochen hätten. Und er sagt, ich erinnere mich, dass die Sängerin selbst vor vielen Jahren über den Subtext des Liedes gesprochen hat. Die meisten Leute glauben bis heute, dass es sich schlicht um ein lustiges Lied handelt. Dabei ist der Text ein prominentes Beispiel für die in der DDR kultivierte Fähigkeit, eigentliche Aussagen zwischen uneigentlichen Zeilen zu verstecken. Also vielleicht auch eine Fähigkeit, die Frau Merkel innehat und kennt. Und aber nochmal zurück hier. Hier heißt es, Hagen singt von häuslicher Gewalt, die auch in der DDR nicht gern öffentlich thematisiert gesehen wurde. Man muss nur richtig hinhören. Und dann zitiert er aus diesem Lied, alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr. Und er sagt, grün und blau geschlagene Frauengesichter gibt es eben nicht, wenn der Farbfilm sie nicht dokumentiert. Und da heißt es in dem Lied ja weiter, Micha, mein Micha, alles tut so weh, tu das noch einmal, Micha, und ich geh. Und er sagt, ist in dem obigen Kontext, der gerade zitiert wurde hier, selbsterklärend. Ob Frau Merkel das wusste, fragt er, ob es etwas mit ihrer eigenen Geschichte zu tun haben könnte, fragt er auch und sagt dann natürlich, da kann man nur spekulieren.
Naja, dadurch, dass Frau Merkel allerdings in der DDR sozialisiert wurde, ist davon auszugehen, dass sie es kennt. Und ich finde es sehr ungewöhnlich, denn dieses wirklich komplett kuriose Lied, welches sie da bewusst ausgesucht hat, das muss ja schon mit vielen Gedanken im Vorfeld einhergegangen sein. Und wenn dieses in irgendeiner Form mit einer Verunglimpfung, mit einer Wie nennt man das, wenn jemand niedergemacht wird, wenn jemand beispielsweise misshandelt wird? Es geht um die Misshandlung von Menschen. Und ich weiß nicht, warum sie ein Lied, welches in den Zwischenzeilen die Misshandlung von Menschen anklagt, also dieses Thema in irgendeiner Form favorisiert und sie als Bundeskanzlerin ja auch als Mutter der Nation gesehen wird. Sie wird ja auch immer liebevoll Mutti genannt von vielen Einzelnen. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, warum sie genau diesen Text dann nimmt.
Ja, und Nina Hagen hat dazu Stellung bezogen. NTV hat einen Bericht dazu veröffentlicht. Und die schreiben also, dass Nina Hagen ziemlich verwundert sei und zunächst an einen Scherz geglaubt habe, als ihr zu Ohren gekommen war, Angela Merkel hat dieses Lied ausgesucht. Sie sagt, sie sei besonders überrascht über die Wahl aufgrund der Geschichte dieses Liedes. Und das heißt nämlich, die Erklärung für Nina Hagens Ungläubigkeit, schreibt NTV, liegt allerdings nicht im Musikgeschmack Merkels, sondern in dem Hintergrund des Schlagers. Und hier kommt jetzt noch etwas ganz anderes zum Vorschein. Das heißt es wörtlich von ihr, von Nina, ist ein Song mit Text von Kurt Demmler. Und dass jedoch der Kurt Demmler, ein DDR-Staatsdichter mit Sonderprivilegien war und später ein wegen systematischen Kindesmissbrauchs verurteilter Sexualstraftäter, der im Gefängnis Selbstmord beging, wird ihr, also Frau Merkel, hoffentlich bekannt sein.
Ja. Hier ist wirklich der Raum auf und das Tor auf für Spekulationen. Aber da sollten wir uns raushalten. Jeder kann sich seine eigenen Gedanken dazu machen, warum sich eine Bundeskanzlerin zum Zapfenstreich ausgerechnet dieses Bild wünscht. Übrigens, der Zapfenstreich,
nicht
der
mit. Das Bild, das Lied.
Dieses Lied sich entsprechend wünschte. Was auch interessant ist, ist, dass im Nachhinein ja auch ein großes Feuerwerk dort war. Haben wir heute nochmal darauf hingewiesen. Also, wer Silvester jetzt kein Feuerwerk haben darf, der kann sich nur noch mal den Zapfenstreich angucken. Also, da wird ein Feuerwerk schön sichtbar sein.
Ja, ganz kurz hier abgeschlossen, diese Geschichte. Also Nina Hagen sagt selber, dass sie hofft, dass Angela Merkel diese Geschichte bekannt sei. Es gibt dann doch einige bei Facebook und so weiter, einige Kommentare von Menschen, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind und gelebt haben, die alle sagen, dass man diese Hintergründe eigentlich wissen müsste. Und nochmal, also hier wird auch nochmal aufgeführt, dieser Mann, dieser Kurt Demmler, der dieses Lied getextet hat, bei seinem letzten Strafverfahren wurde ihm sexueller Missbrauch von Kindern in mehr als 200 Fällen vorgeworfen und in der Nacht vor dem zweiten Verhandlungstag beging er dann Suizid. Nina Hagen sagt, sie spielt den Song trotzdem weiterhin und grenzt sich davon auch nicht ab. Aber sie sagt, ich werde mich nicht vor den Fakten verstecken und auch nicht so tun, als gäbe es sie nicht. Und ja, also das vielleicht für euch nochmal als Information. Wir sehen uns ja als jemand, wir versuchen Hintergründe zu beleuchten. Wir versuchen Themen von anderer Seite anzusehen, mit einem anderen Blick darauf zu schauen, um eben auch mögliche Zwischentöne durchaus nach oben zu bringen, denn also für mich ist das jetzt ein Mysterium und wird es auch ewig bleiben, außer es kommt noch irgendetwas Aufklärendes dazu. So, jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema heute. Du freust dich schon den ganzen Morgen darauf, denn Olaf Scholz, der zukünftige Bundeskanzler, hat seine neue Ministerriege vorgestellt. Bei einer Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus hat er vorweg gesagt, die SPD habe 7 Ministerposten zu vergeben. Und wörtlich sagt Scholz, wir sind uns sicher, dass es richtig ist, dass in dieser Zusammensetzung wir 4 Frauen und 3 Männer vorschlagen wollen. das entspricht der Gesellschaft, in der wir leben, in der Männer und Frauen jeweils die Hälfte der Bevölkerung ausmachen und wo es auch dazu gehören muss, dass die Frauen die Hälfte der Macht haben. Irgendwie kann er aber nicht ganz rechnen, oder?
Ja, das kommt auch dazu, dass er nicht rechnen kann, obwohl er ja auch nicht damit rechnet, dass er nochmal angeklagt wird aufgrund seiner persönlichen Vergangenheit. Selbst damit rechnet er ja nicht, denn da ist er ja auch ziemlich noch aktiv, immer noch im Gespräch bei der Staatsanwaltschaft, was die Cum-Ex-Affäre anbelangt. Aber das Interessante ist, dass er hier vor allem als Qualitätsmerkmal die Quote Männer-Frauen bringt und mit keinem Wort von der Qualität der sachlichen Fähigkeiten der einzelnen Politiker spricht. Darum geht es offenbar nicht. Oder er weiß natürlich auch von sich aus, dass die eh nichts zu sagen haben und mehr oder weniger in den Hintergründen die Politik gemacht wird. Und das ist so, erinnert mich so ein bisschen an die Wackeldackel, die immer hinten auf der Hutablage standen, als ich noch ein kleines Kind war, wo ich gedacht hatte, naja, also so richtig ist es schon sehr ungewöhnlich.
Also das ist ja jetzt rassistisch, diskriminierend, frauenfeindlich, nicht gegen Dackel, sondern natürlich gegen das weibliche Geschlecht. Du sagst also, dass die Qualität praktisch der Quote weichen muss. Woher nimmst du denn sowas?
Ja, das ist ja eindeutig herauszuhören, muss ich ganz offen sagen. Also ich habe natürlich überhaupt nichts gegen die Frauen. Es gibt auch durchaus qualifizierte Frauen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe und auch unqualifizierte Männer, die ich kennengelernt habe. So ist das nun einmal. Aber wenn das Hauptargument ist in den Überschriften, dass die Frauenquote stimmt und nicht die Qualität stimmt derjenigen. Von mir aus könnten das alles Frauen sein oder alles Männer oder alle divers, wäre mir auch egal. Wichtig ist die Frage jetzt, welche Fähigkeiten haben sie? Aber das scheint wohl nicht so wichtig zu sein.
Siehst du so, das sieht Herr Scholz völlig anders. Und zwar, also ich sag mal ganz kurz, wer was macht. Hubertus Heil, Bundesarbeitsminister, bleibt da weiterhin. Dann gibt es eine neue Innenministerin. Die Frau heißt Nancy Faeser, also mit AE geschrieben. Ehrlich gesagt hatte ich den Namen noch nie zuvor gehört. Sie stammt aus dem Hessischen Landesverband der SPD. Und zu ihr sagt, also sie ist Fraktions- und Landesvorsitzende der hessischen SPD. Und Scholz sagt, aus meiner Sicht ist es auch Zeit, dass wir eine so schwierige Aufgabe, die mit der Sicherheit unseres Landes verbunden ist, einer erfahrenen und mit dem Thema bestens vertrauten Frau legen. Andreas, das heißt, sie befehligt ja sozusagen aus dem Inneren heraus auch die gesamte Sicherheit. Mhm. Nicht nur die Justiz, sondern auch die Sicherheit wie Polizei und so weiter.
Als Innenministerin, richtig? Ja. Also ich meine, es ist ja so, dass wir ja nun eine Weltinnenministerin haben. Das ist ja Frau Baerbock. Insofern überschneiden sich die Aufgabengebiete natürlich mit dem reinen Innenminister, mit dem nationalen gegenüber dem Weltinnenminister von Frau Baerbock. Aber was mich hier wundert, ist hier irgendwie, kommt da ein Beigeschmack, was die Frauenquote anbelangt, dass ich nicht weiß, ob er nicht irgendwo in den führenden, erfahrenen Positionen wirklich nicht Leute findet, sondern da mehr oder weniger in die zweite Reihe greifen muss, um überhaupt noch eine Frau zu finden, die da irgendwie in die Quote noch mit reinpasst. Also für mich hat das so ein bisschen Beigeschmack. Ich will das nicht beurteilen, weil ich kann diese Frau wirklich nicht beurteilen, diese Nancy, was auch immer.
Faeser.
Wie?
Faeser, so viel Zeit muss
Faeser,
sein.
Faeser, Nancy Faeser, ja.
Vielleicht nennt sie sich auch Faser, ich weiß es nicht, es ist ein AE.
Ja, wir kennen sie auf jeden Fall nicht und auf jeden Fall ist es keine Frau, die eine politische, offenbare Erfahrung hat und Bekanntheitsgrad hat, zumindest ist mir das nicht bekannt und bekannt ist sie definitiv nicht und wir können es einfach nur hinnehmen. Man fragt sich, wie gesagt, nur, wie wird eine Quote zusammengebaut und das spricht Bände.
Also sie ist 12 Jahre lang innenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion gewesen, das sagt Scholz. Und sie hat auch was gesagt zu ihrer Ernennung. Sie freue sich über diese Ehre. Wörtlich, die Menschen in unserer Republik haben zu Recht den Anspruch, dass wir für ihre Sicherheit sorgen.
Na gut, okay. Dann wäre vielleicht ganz gut, wenn sie ihre Expertisen zum Thema Sicherheit dann vielleicht mal vorgibt. Denn die als reine Sprecherin des Innenministeriums von Hessen weiß ich nicht, ob das für einen Ministerposten auf Bundesebene ausreicht an Qualität. Das werden wir jetzt sehen. Aber mich wundert bei dieser Regierung nichts mehr.
Ja, und sie hat auch ihr Hauptziel formuliert, und zwar als aktuell größte Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nennt Nancy Faeser den Rechtsextremismus.
Ja, davon bin ich überzeugt. Wenn ich mit einem gerechnet habe, dann damit natürlich. Und das ist die allergrößte Gefahr. Und die Ungeimpften. Rechtsextreme und Ungeimpfte, das ist ja fast dasselbe. Es ist ja deckungsgleich gewissermaßen. Und es ist immer schön, wenn man morgens aufsteht und hat bereits einen Feind, dann hat der stark Struktur.
So, und deine AKK, die Annegret Kramp-Karrenbauer, die ist ja jetzt nicht mehr Verteidigungsministerin, weil die ja in der falschen Partei wäre mit der CDU. Also gibt es jetzt bei der SPD das Ressort und das wird besetzt, du wirst es nicht glauben, von einer Frau. Und Olaf Scholz sagt wörtlich, Sicherheit wird in dieser Regierung in den Händen starker Frauen liegen. Deswegen schlage er Christine Lambrecht als Verteidigungsministerin vor und sagt weiter wörtlich, die Frauen und Männer in der Bundeswehr haben auch verdient, dass jemand vorne ansteht im Ministerium, der sich für sie einsetzt, der ein Herz für sie hat und dass sie gut ausgestattet werden, aber die es auch kann. Lambrecht werde eine bedeutende Verteidigungsministerin sein. Also zumindest das Personal soll es dann gut haben bei ihr.
Ja, da bin ich wirklich von überzeugt. Sie wird bedeutend sein und ich bin froh darüber, dass wir nun seit mehreren Jahrzehnten diese massive Frauenquotierung nun immer mehr nach vorne bringen. Denn seitdem ist die Welt natürlich auch viel besser geworden. Das muss man mal so sehen. Wenn ich dran denke an die 60er und 70er Jahre, das waren schon furchtbare Zeiten in Deutschland. Mit der Wirtschaft war es schlecht und es lief alles überhaupt ganz schlecht und es war ja auch relativ unfriedlich. Aber seit wir nun diese Frauenpower an der Macht haben, ist jetzt alles viel, viel besser geworden. Es gibt kaum noch Kriege, es gibt kaum noch Konflikte, die Wirtschaft läuft. Die Supply Chains laufen, alles ist wunderbar, Friede, Freude, Eierkuchen. Da sind wir jetzt froh, dass die Quote noch ein wenig erhöht wird.
Ja, Christine Lambrecht war unter Angela Merkel Justizministerin und Verbraucherschutzministerin und ab dem 20. Mai diesen Jahres auch Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Jetzt ist sie halt Verteidigungsminister, ist ein bisschen auch wie beim Röslein. Ne? Röslein war ja auch erst Krippenministerin und ist dann Panzerministerin geworden. Und das ist hier so ein bisschen vergleichbar.
Ja, genau. Röslein meinst du Frau von der Leyen, ja, die letztlich erst gegen die Kinder gearbeitet hat und dann eben halt gegen die Feinde der Bundesrepublik Deutschland, die anderen Feinde. Ich glaube, die Kinder sind ja auch sowas Ähnliches mittlerweile, wenn man sich das anguckt, was das für eine Familienpolitik ist. Und also ich meine, ich bin mal gespannt, ob Frau Lambrecht in der Lage ist, beispielsweise einen sachverständigen Eindruck zu machen, wenn ein Leo 2 an ihr vorbeifährt, dass die Ketten vielleicht mal gewechselt werden müssen. Also ich finde das immer sehr ungewöhnlich, dass man beispielsweise wirklich komplett artfremde Personen einsetzt, um eine Armee zu steuern. Man muss sich das wirklich mal einfach nur vorstellen, wie die Außenwirkung auf dieser Welt ist, wenn da eine Ministerin, ich meine, es mag durchaus militärisch versierte Ministerin geben, aber wenn man da eine aus dem Familienministerium und Verbraucherschutz und so weiter einfach da so reinsetzt, nur um eine Quote zu erfüllen, ich frage mich, wie fühlen sich eigentlich die Soldaten unter dieser wirklich kompetenten Steuerung, die da zu vermuten ist?
Ja, also Frau Lambrecht selber hat sich auch für oder über ihren neuen Job geäußert und sie sagt, für viele wird die Nominierung als Bundesverteidigungsministerin eine Überraschung sein. Es sei für sie eine große Herausforderung. Und sie sagt, die Soldaten hätten es wörtlich verdient, dass wir ihnen mit Respekt begegnen. Das finde ich ja schon mal toll. Und sie betonte die Rolle der Bundeswehr bei der Bekämpfung von Corona und ihren Einsatz in den Flutgebieten. Der Soldatenberuf müsse attraktiv gemacht werden. Auslandseinsätze müssten künftig immer wieder überprüft werden. Es brauche dafür eine Exit-Strategie. Das habe man beim Afghanistan Einsatz gesehen, so die designierte Verteidigungsministerin.
Naja, das passt ja zur Agenda. Da werden so ein paar Wortschleifen reingebaut in Verbindung mit der Roadmap, die sie zu verfolgen hat. Auslandseinsätze werden ja nun zurückgefahren, weil die Bundeswehr ja nun im Inneren eingesetzt werden muss. Also früher war der Feind ja außerhalb der Bundesrepublik. Heute ist der Feind immer innerhalb der Bundesrepublik. Man nennt den Feind heute Volk. Und da gibt es dann eben halt noch ganz gefährliche Elemente, nämlich diejenigen, diejenigen, die nicht geimpft sind. Und da muss man natürlich schon vorbereiten.
Christine Lambrecht als Justizministerin ist übrigens dafür auch verantwortlich gewesen, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ordentlich verschärft wird. Also auch alles, was man da jetzt so an Zensur wegen Hass und Hetze sogenannter erlebt, da hat sie auch ihren Anteil daran. Aber nochmal kurz weitergeschaut. Also Hubertus Heil haben wir genannt, Bundesarbeitsminister, Nancy Faeser, Innenministerin, Christine Lambrecht, Bundesverteidigungsministerin, neuer Kanzleramtsminister wird Wolfgang Schmidt, neue Bauministerin Clara Gleiwitz und neue Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Und nun, da habe ich auch gesehen, Andreas, ich war diejenige, die dir das mitteilen durfte. Es gibt jetzt endlich auch einen neuen Gesundheitsminister und der heißt Karl Lauterbach.
Ja, da freuen wir uns. Kompetenter kann es nicht mehr weitergehen. Also ich finde ganz ehrlich, dass diese Zusammenstellung der Minister mit einer massiven Konsequenz durchgezogen wurde. Das heißt, ich sehe hier alle mehr oder weniger auch auf einer Ebene im Regal der Fähigkeiten und der zu erwartenden großen Tätigkeiten, die da auf uns zukommen. Also ich kann nur noch Kopfschütteln, aber ganz ehrlich, haben wir denn noch einen Ruf zu verlieren im Ausland? Ich meine, wer auf uns sieht, der kann ja nur lächeln. Und hier kommen natürlich tatsächlich Verbindungen zustande, wenn man sich auseinandersetzt mit den Jahren des 1800 bis 1871, die Vorbereitungen beispielsweise des sogenannten Kaiserreiches, welches dann 1890 dann überschlug in eine wirkliche Überheblichkeit und Arroganz, die dann natürlich auch führte dann zum Ersten Weltkrieg. Und das waren dann auch genau solche Truppen, auch 1890, die dann letztendlich dazu führten, da müsste ich eigentlich auch noch mal was zu ausarbeiten, dass es dann eben halt zum Ersten Weltkrieg kam und auf dieses Attentat von Sarajevo kam. Also wir haben hier momentan eine Entwicklung, die man vergleichen kann mit der Kompetenz der Regierungen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und das hätte vermieden werden können, aber wir werden sehen, wo es jetzt drauf hinausläuft. Und wir wollen hoffen, dass da vielleicht im Vorfeld noch einer oder andere wach wird und Parallelen auch zur Historie versucht hier zu erkennen.
Ja, zum Glück redest du über den Ersten Weltkrieg und nicht über den Zweiten, weil das dürfen nur öffentlich-rechtliche Leute und Mainstream-Leute machen, dass man zum Beispiel sogenannte Querdenker in diese Geschichte, in die ins dunkelste Kapitel schiebt und Vergleiche zieht. Aber wenn man selber es tut, dann ist es also als Freidenker und sagt, Kinder, RKI beispielsweise mit der Geschichte, was passiert da jetzt wieder? Das wird inzwischen fast schon oder ist schon ein Straftatbestand.
Ja, das Hauptproblem liegt natürlich darin, dass die Abrichtung dahin geht, dass man den Ersten und den Zweiten Weltkrieg völlig isoliert sieht und nicht als erste und zweite Phase eines gesamten Vorganges. Und den muss man natürlich wirklich auch versuchen zu erkennen. Und dazu muss man wirklich weiter zurückgehen. Aber wir haben ja einen Geschichtsunterricht auch in den Schulen, die den meisten Kindern wirklich es wirklich zum Kotzen macht, dass sie keine Lust haben, so etwas zu lernen, weil sie lernen dann irgendwelche Zahlen, Daten und Fakten von irgendwelchen Leuten, die Grenzen verschoben haben durch Kriege ohne irgendwelche Hintergründe, weil Geschichte geht zurück auf religiöse Strukturen, auf soziologische Strukturen, auf ökonomische Währungsstrukturen und so weiter und so fort. Und all diese Dinge zusammengeflochten ergeben dann erst mehr oder weniger eine Richtung, aus der man dann versuchen kann, die Zusammenhänge zu erkennen. Und der Erste Weltkrieg bedeutet natürlich auch einen direkten Einfluss auf den Zweiten, weil das natürlich zusammengehört.
So, jetzt hast du das, was ich so schön relativiert hatte, wieder in eine Suppe gegossen. Nein, hast du auch nicht. Alles gut. Der Boris Reitschuster, den wir beide sehr schätzen, der ist heute ausnahmsweise ein bisschen aus seiner Rolle gefallen, als er gehört hat, dass Karl Lauterbach neuer Gesundheitsminister wird, und hatte als erstes bei Facebook und Twitter gepostet: Kein studierter Epidemiologe und auch kein Professor für Epidemiologie. Lauterbach wird Gesundheitsminister. Deutschland hat fertig. Rette sich, wer noch, das noch in Klammern kann. Und er schreibt, das war seine erste Reaktion auf die Ankündigung, dass er Gesundheitsminister wird. Reitschuster schreibt weiter, mein Eindruck von der persönlichen Begegnung mit ihm, ich würde ihm keinen Gebrauchtwagen abkaufen. Erstens, weil ich massive Zweifel hätte, in welchem Zustand er ist. Zweitens, weil ich kein Vertrauen habe. Mehrfach hatten wir Belege dafür, dass dieses Misstrauen begründet ist, wie manipulativ Lauterbach mit Daten und Realität umgeht. Und das hat ja nicht nur Reitschuster gemacht, selbst die Bild-Zeitung hatte das zu ihren richtig guten Zeiten aneinandergereiht, wo Lauterbach fehllag bzw. etwas angekündigt hat, wo er dann am Ende das Gegenteil gesagt hat, also wie er sich eigentlich am laufenden Band widerspricht. Und er schreibt weiter, Lauterbach ist mitverantwortlich für die Krise des Gesundheitssystems, das uns dahin brachte, wo wir jetzt sind. Er ist der Scharfmacher und Spalter in der aktuellen Krise. Und er zitiert ihn aus der gestrigen Anne Will-Sendung, wo Lauterbach zufälligerweise mal eingeladen war und gesagt hat, wir gehen da auf die Sendung gleich auch noch ein, also wörtliches Zitat, über Andersdenkende, das sind Menschen, die haben diese Achtung nicht verdient. Und Lauterbach hat auch schon eine Art Lockdown ins Gespräch gebracht, unter anderem fürs Klima. Und Reitschuster sagt, ich bin sonst eher zurückhaltend, was solche Aussagen angeht. Aber hier muss man es sagen, wenn auch diplomatisch verblümt, ich habe bei Lauterbach manchmal Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit. Er wirkt regelmäßig wie auf Droge und verhält sich auffällig. Der Eindruck hat sich verfestigt, dass er für ein Amt nicht taugt. Von seiner dubiosen Lobbytätigkeit gar nicht zu reden. Seine Ernennung zeigt die Hilflosigkeit von Olaf Scholz. Sie macht mich sprachlos, sagt Reitschuster. Deshalb lasse ich die Leser sprechen. Und dann hat er also bemerkenswerte Kommentare darunter gestellt von den Lesern. Und die sind natürlich alle nicht besonders zimperlich. Aber es ist schon, wenn Boris Reitschuster sagt, dass er ihn in der Art und im Verhalten für auffällig empfindet und so mehr oder weniger ihm bescheinigt, dass er zum Psychiater muss, da geht er schon sehr weit.
Naja, er ist aber auch eine Person des öffentlichen Lebens und da muss er sich solche Dinge, Adjektive, die man ihm da mehr oder weniger bescheinigen will oder die man in ihm vermutet, muss er akzeptieren, der gute Herr Lauterbach. Und ich muss ehrlich sagen, auch mir kommt er als nicht zurechnungsfähig vor. Ich habe ihn zu oft gesehen und die Sache mit dem Gebrauchtwagen, finde ich, ist sehr passend. Wenn er mir dann beispielsweise einen Ford anbieten würde, dann müsste ich damit rechnen, dass es sich eventuell um einen Opel handelt. Und wenn er mir dann beispielsweise sagt, das ist noch der erste Motor mit 50.000 Kilometern, dann könnte es sein, dass da schon der dritte Austauschmotor drin ist. Und diese gesamten Belege der Inspektion würde ich ihm auch nicht glauben. Denn wenn ich gesehen habe, wie hier kreativ mit Zahlen, Daten und Fakten umgegangen wurde, wobei die Zahlen, Daten und Fakten gar keine Zahlen, Daten, Fakten waren, sondern schon kreativ zusammengebastelte Zahlenkolonnen, die man dann noch so ein bisschen nach Belieben zusammengebastelt hat, um ein Bild zu erzeugen. Und dieser Fachmann für Angst und Panik bringt es mir irgendwo auch auf den Punkt. Und ich habe mich immer gewundert in diesen ganzen Talkshows, warum nicht irgendein Talkmaster mal aufsteht und sagt, jetzt sagen Sie mal, Herr Lauterbach, jetzt mal Klartext. Ticken Sie eigentlich wirklich richtig? Stimmt da irgendwas mit Ihnen? Wie kann es eigentlich sein, dass Sie permanent mit solchen Dingen hier aufwarten, die vorn und hinten auch zu widerlegen sind? Also es ist wirklich für mich eine unfassbare Entscheidung und das ist kein Bashen, sondern er ist eine Person öffentlichen Lebens und ich schätze ihn so ein, weil es meine persönliche Meinung ist und mit dem stabil durch den Wandelformat natürlich nichts zu tun hat, bevor du mich jetzt gleich ausbremst.
Ja, aber ich erinnere mich auch, also ich schließe mich ja deinen Worten mehr oder weniger sogar an. Ich erinnere mich an das Zitat von der Ex-Frau von Karl Lauterbach. Kannst du dich daran erinnern? Und sie sagte ja, hat erstmal klargestellt, dass er ja auch hier, warte mal, das habe ich doch hier gefunden, dass er ja weder Epidemiologe sei noch wirklich ein Wissenschaftler. Und sie hatte dann im Gegenteil, sie hatte gesagt, Entschuldigung, dass ich hier gerade ganz ad hoc suche. Ist egal, ich stelle euch das nachher nochmal ein. Und ja, Sie sagte auf jeden Fall, er stellt in der Öffentlichkeit immer sein soziales Gewissen in den Vordergrund, sagt die Ex-Frau von ihm, die 4 Kinder mit ihm übrigens hat, Frau Dr. Spelsberg heißt sie. Und sie sagt, sie musste auch nach der Trennung jahrelang um den Unterhalt für die 4 gemeinsamen Kinder fechten. Und sie sagt, er stellt in der Öffentlichkeit immer sein soziales Gewissen in den Vordergrund. Privat habe ich ihn allerdings von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Ich halte es für bedenklich, was in seinem Kopf vorgeht.
Gut, da muss ich ganz ehrlich sagen, das relativiere ich natürlich, weil es ist seine Ex-Frau. Da können so viele Dinge eine Rolle spielen, die möchte ich hier gar nicht beurteilen. Für mich sind die Aussagen, die er bringt, alleine schon ausreichend. Und wenn ich sehe, wie er ja auch mehr oder weniger von allen oder von vielen, ich sage mal wirklich, gar nicht ernst genommen wird. Und ich weiß nicht, wie man sich fühlt, wenn man sich so zum Clown macht, der mehr oder weniger permanent von einer Talkshow in die andere geht. Und das prallt ja alles an ihm ab. Und da muss ich mich immer irgendwie fragen, wenn ich wüsste, dass ich von einem Großteil der Bevölkerung wirklich nur noch verachtet werde, da ist doch die Frage irgendwann, wie halte ich das eigentlich psychisch durch? Und dafür braucht es schon ganz bestimmte, denke ich mal, psychologische Grundlagen, die da offenbar vorhanden sind, die mich aber nicht gerade in meiner Sicherheit bestärken, dass er der Richtige ist, um ein solches Amt zu begleiten. Denn es könnte sein, dass hier mehr oder weniger noch mehr Söldnerhaftigkeit in die Umsetzung der Pharmavorgaben hier eingesetzt werden, als es eben schon war. Und wir sehen ja jetzt tatsächlich gegenüber der Vorregierung, dass hier mehr oder weniger alle Gangarten der Vorgänger noch eine Stufe härter geschaltet werden, also der Gang hochgeschaltet wird. Und das gehört offenbar eben auch zu diesem Spiel, welches hier läuft.
Ja, nun gibt es natürlich weltweite Kritik inzwischen an all den Maßnahmen, die Karl Lauterbach als künftiger Bundesgesundheitsminister mit vorangetrieben hat. Und wir befinden uns ja jetzt gerade in einer Zeit der Entscheidung, auch des Erwachens. Also viele Menschen, die sich haben spritzen lassen, die sich vielleicht auch noch haben boostern lassen, die aber jetzt doch auch mitgelockdownt werden, wenn es Lockdowns gibt und auch weiterhin unter Maßnahmen wie Masken tragen und so weiter gestellt werden, die fragen sich allmählich ja auch, sag mal, wofür habe ich das denn hier eigentlich alles gemacht? Und viele, die sich auch haben die Spritze geben lassen, weil sie unter Druck geraten sind, weil sie ihren Job sonst verloren hätten, jedenfalls haben sie davor Sorge gehabt, die sind natürlich auch gar nicht persönlich aus auf diese Spaltung. Keiner will Zoff haben mit seiner Familie oder mit den Kollegen oder sich von Freunden trennen müssen, weil man jetzt ganz unterschiedlicher Meinung ist. Und ich denke, dass die Zeit hier ein wichtiger Faktor werden wird, um ins Erwachen zu kommen.
Ja, das glaube ich auch. Was eben halt wirklich wichtig ist, dass Lauterbach hier nicht vergessen sollte, dass er Staatsdiener ist und letztendlich die Staatsherren diejenigen sind, die Steuern bezahlen. Und ich glaube, ein Großteil der Gegner dieser Lockdown-Maßnahmen sind gerade die Personen, nämlich aus dem Mittelstand und auch etwas höher gebildete im Durchschnitt, die auch einen Großteil der Steuereinnahmen für Lauterbach ausmachen, von denen er nämlich auch relativ gut lebt. Und wenn ich diejenigen nach unten trete, die mich finanzieren, dann frage ich mich, ob hier die Demokratie auf den Kopf gestellt wird. Und das sieht man sehr deutlich. Das Demokratieverständnis dieser herrschenden Klasse, dieses Feudalismus, der sich hinter Föderalismus versteckt, da wird das dann eben halt ziemlich deutlich, wie weit wir mittlerweile verkommen sind.
Ja, und Herr Lauterbach war gestern bei Anne Will in der ARD und da hat er natürlich auch was losgelassen, was uns zeigt, wohin es gehen wird mit ihm als Nachfolger von Jens Spahn. Also Anne Will hat ihn angesprochen auf die polarisierende Wirkung einer möglichen allgemeinen Impfpflicht. Und sie sorge sich darum, dass die Querdenker-Szene womöglich dadurch noch weiter radikalisiert werde und die aggressive Haltung noch verstärkt werde. Und sie sagt, muss man das in Kauf nehmen? Und zwar, wenn es doof läuft, ohne dass sich dann irgendjemand hat impfen lassen. Also auch bei ihr und in ihrem politisch korrekten Weltbild scheint da so einiges ins Wanken zu kommen. Und Herr Lauterbach, vielleicht wusste er auch schon, dass er Minister wird, ich nehme es mal an, also sehr selbstbewusst, sagt, erstens werden sich so viele Menschen impfen lassen. Es gibt ja nicht nur Querdenker, die ungeimpft sind. Und zum Zweiten, das ist ganz einfach, der Staat darf sich nicht erpressen lassen. Wir lassen uns nicht erpressen.
Ja, auch wieder hier eine völlige Umkehrung der Realität. Erpresst werden diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, weil sie von ihren Grundrechten Gebrauch machten, von der Würde des Menschen, die nämlich unantastbar sein soll. Und genau hier wird es wieder ins Gegenteil verdreht, dass man die als Erpresser bezeichnet, die eigentlich erpresst werden. Das ist das Verrückte. Man braucht sie ja nur in Ruhe lassen. Wo erpresst denn beispielsweise ein Nicht-Geimpfter eine Regierung? Man braucht sie nur in Ruhe lassen und man kann in Ruhe nebeneinander herleben. Und wir haben ja nun mittlerweile auch bewiesen, dass diese Impfung nicht den Erfolg bringt, der eigentlich vorgesehen war. Im Gegenteil, die nicht erkannten Folgeschäden aus den Impfungen eventuell noch Dimensionen erreichen könnten, die wir überhaupt noch nicht überblicken können. So, und wenn jetzt jemand noch eher sagt, ich mache das nicht, dann von Erpressung zu sprechen, das ist wirklich lachhaft. Hier geht es also darum, dass für mich ein Pharmareferent mehr oder weniger Bundesgesundheitsminister wird, der nämlich die Interessen einer Lobbyvereinigung zu vertreten hat und diese mit Fug und Gewalt mehr oder weniger durchsetzen will.
Jo, und er ist da noch weitergegangen. Also er wusste wahrscheinlich schon, dass er Minister wird, weil das war alles sehr selbstbewusst. Also er sagt, wenn der Bundestag zu dem Ergebnis komme, man brauche die Impfpflicht, dann müsse der Staat das durchsetzen. Wörtlich, da können wir keine Rücksicht auf Querdenker nehmen. Es sei absolut indiskutabel, dass der Bund einen Abstrich bei seiner Gesetzgebungskompetenz mache, wenn er unter Druck von der Straße gerate. Das, und da hat er das dann gesagt, das sind Menschen, die diese Achtung nicht verdienen. Definitiv. Und er sagt, man wird in der nächsten Woche bereits die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Bundestag diskutieren.
So, und ich kann es wirklich nicht vermeiden, aber hier kommen wir wirklich in ein Nazi-Vokabular. Und das muss ich hier ganz deutlich sagen. Diese Verachtung, diese Ausgrenzung von Menschengruppen ist eine Formulierung, die an wirklich dunkelste Zeiten erinnert. Und wer das jetzt nicht endlich mal sagt und auf den Punkt bringt, und ich frage mich, wo die großen medialen Anstalten sind, auch wenn sie abhängige Presse sind. Es gibt die unabhängige Presse natürlich nicht unter den großen Mainstream-Medien. Irgendwo muss es doch noch ein paar letzte Aufrechte geben, die einfach sagen, verdammt nochmal, merkt ihr eigentlich, wo das gerade hinläuft? Das gibt's doch gar nicht.
Ja, nö. Will keiner merken, der da auf den warmen Stühlen noch sitzt. Ja, und dann kommt der nächste Hammer. Das ist übrigens hier so eine chronologische Auflistung der Sendung gestern Abend, die der Fokus veröffentlicht hat. Soll man der Ordnung halber zusagen. Und dann guckt Karl Lauterbach in die Richtung der Omikron-Variante und macht die Impfpflicht eben auch an Omikron fest. Und er sagt, das Problem sei, dass die Impfstoffe leider ihre Wirkung nach 4 Monaten langsam verlieren würden. Und er sagt, ohne eine Impfpflicht kommen wir immer wieder in diese Wellen rein und die Bereitschaft der Bevölkerung wird zurückgehen. Und wenn der Deutsche Bundestag zu der Entscheidung komme, Impfpflicht, braucht es Konditionalstrafen. Sonst kommen wir aus diesem Hamsterrad nicht raus. Und auch Herr Söder war übrigens dabei bei dieser Sendung. Und er sagt auch, um aus der ewigen Endlosschleife herauszukommen, gibt es keine andere Chance als die Impfpflicht. Und Herr Söder ist dann noch weiter gegangen. Bei ihm ist es ja so, er ist sehr streng als Landesvater. Da sind die herrschen mit die strengsten Regeln. Aber komischerweise hat er auch die schlechtesten, also die höchsten Zahlen. Und dann wird er von Anne Will gefragt, welchen Anteil tragen Sie an der schlechten Corona-Situation in Bayern? die Lage sei schlecht, besonders mit Blick auf die Impfquote, die da auch nicht so hoch ist. Und da sagt er, das liegt an einer generellen Impfskepsis. Auch Esoterik spielt dabei eine Rolle. Und deswegen habe er nochmal deutlich strengere Maßnahmen eingeführt, wegen der Esoterik.
Ja, also diese totalitäre Strategie ist ja wirklich eindeutig, dass man wirklich versucht, diese Menschen mehr oder weniger in dieses Licht zu rücken, einer zu ächtenden Minderheit. Und das ist genau das, was mir so viel Sorgen macht, dass man diese Dinge so auf den Punkt bringt. Aber wir dürfen eines nicht vergessen. Wir haben die laufende Operation Sunrise. Ich möchte daher daran erinnern an dieser Stelle. Und ich habe gesagt, dass eine gigantische mediale Begleitung mit Angst machen, mit Panik, mit Druck und mit einer Realerpressung jetzt auf den Punkt gebracht wird. Und das ist das, was wir hier gerade laufen haben. Und ich kann nur jedem empfehlen, dass jetzt durchzuhalten, wer sich nicht impfen lassen will. Wer sich impfen lassen will, zumal es gar keine Impfung ist, das muss ich nochmal korrigieren, wer sich nicht spritzen lassen will. Das ist interessant. Es geht nicht um eine Impfpflicht, es geht um eine genetische Therapiepflicht. Und das führt natürlich auch zu genetischen Einflüssen. Und jeder, der jetzt in einen Laden geht, der sagt, ich kaufe keinen genmanipulierten Mais, aber er lässt sich eine Gentherapie eben halt in den Arm spritzen oder wo auch immer. Und das sogar ohne Aspiration, wo man nicht mal weiß, ob es in die Blutbahn kommt. So ist es sogar tatsächlich den Ärzten oder denjenigen, die impfen, noch empfohlen worden, eben halt das nicht zu tun. Also es ist eine so verwegene Geschichte, die hier abläuft, dass ich glaube, bevor der Tag kommt und diese Impfpflicht durchgesetzt wird, dass man dann an der Stelle sagt, stopp, das führt jetzt zur Haftungsforderung, wenn wir sie jetzt mit Gewalt, das heißt also wirklich dazu verpflichten, das ist meine These, nichts anderes als eine These, das soll jetzt nicht einfach nur beruhigen, sondern ich kann es mir vorstellen, aber man kann bis dahin so viele Menschen durch diese Propaganda, die wir hier gerade erleben, in die Spritze reinlaufen lassen, dass man dann sagt, okay, sie haben es alle noch freiwillig gemacht und dann ist die Impfquote eventuell groß genug. Im allerschlimmsten Fall würde man tatsächlich mehr oder weniger gewaltsam eine Impfung durchsetzen. Auch das möchte ich ansprechen. Was hier aber ganz wichtig dabei ist für jeden von uns, jeder, der sich bis zum Schluss verweigert hat und nur gegen seinen ausdrücklichen Willen, also sich nicht hat manipulieren lassen, durch Propaganda in die Richtung treiben lassen, wer wirklich gesagt hat bis zum Schluss, der trägt die Verantwortung für die Folgen durch die Impfung eben halt nicht, als würde er sie selber abholen, würde sich selber anstellen und würde sagen, ich lasse das jetzt mit mir machen, weil ich es möchte. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt unter dem Sinn der geistigen Ebene. Wir dürfen das nicht vergessen. Diejenigen, die diese Spritzen setzen, ich möchte in keinem dieser Menschen in deren Haut stecken, weil sie vielleicht gutgläubig sind, aber Dummheit schützt eben vor Strafe nicht. Und ich meine damit nicht die irdische Strafe, sondern ich meine damit ganz andere Mechanismen, die da noch im Hintergrund, die karmischen Gesetze, die greifen so oder so. Und da ist es wichtig, dass wir an der Stelle uns trotzdem in die Ruhe bringen und sagen, unser Leben ist länger als nur ein Erdengang. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und das soll nicht heißen, dass ich jetzt hier in irgendeiner Form einen Tod in diskutiere und sage, alles wird jetzt untergehen und die Welt geht unter. Nein, wer jetzt stabil bleibt, der wird aus meiner Sicht ganz deutlich als der Gewinner herausgehen in dieser dramatischen Entwicklung. Jetzt gilt es wirklich, diese Stabilität aufrechtzuerhalten.
Ja, rausgehen, frische Luft einatmen, beten, sich mit dem Licht verbinden, seine geistigen Helfer bitten, Stärkung zu schenken und Stabilität. Ja, wir reden ja auch in den Abendgebeten im Moment fast ausschließlich über diese innere Stabilisierung und wie wir am besten durch diese Zeit durchkommen. Und dieses Nadelöhr, das echt eng wird, diese wirklich dunkle Zeit, ist temporär. Das hört an einem bestimmten Tag auf. Wann, kann natürlich von uns niemand sagen, aber so weit entfernt dürfte es nicht mehr sein, weil das, was wir alles lesen zu dieser Endzeit, zu diesem jüngsten Gericht in der Bibel, in den Prophezeiungen, das zeigt, dass gerade am Ende sich tumultartig alles übereinander stürzt und die Ereignisse sich überschlagen. Und dass das aber dann auch zu dem sicheren Knall und Wandel kommen wird. Das Gute liegt doch längst in der Luft. Wir beten für das Gute. Wir versuchen uns alle, jedenfalls viele hier im Kanal, zu verändern. Die ganzen Laster, die man sich so aufgebürdet hat im Laufe der Zeit, abzulegen. Ob das so Kleinigkeiten, man denkt immer, ach, es ist eine Kleinigkeit, wenn ich mal aufbrause oder cholerisch jemanden anschnauze. Nein, 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 genau um die Dinge geht es. Oder wenn ich Misstrauen habe oder wenn ich Eifersuchtsszenen hinlege und andere Menschen damit beeinflusse, unter Druck setze und natürlich mehr oder weniger auch unsichtbare Kraftformen in die Welt setze, die dann auf andere weiterwirken. All das sollten wir versuchen abzulegen, besser zu werden, damit die Welt schneller besser werden kann. Andreas, ich möchte mal ganz kurz noch auf das eingehen, was du gerade gesagt hast zu dieser mRNA-Behandlung. Und ich möchte noch mal das Zitat vorlesen des Bayer-Vorstandes Stefan Oelrich. Oelrich ist Leiter der Medikamentensparte des Bayer-Konzerns, die im vergangenen Jahr unter seiner Verantwortung einen weltweiten Umsatz in Höhe von 17 Milliarden Euro erzielte. Und Oelrich hat zur Eröffnung im Oktober des jährlich stattfindenden World Health Summit in Berlin gesprochen, neben dem Bundesgesundheitsminister, der hieß damals noch Jens Spahn, dem WHO-Direktor, der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und dem UN-Generalsekretär. Und in seiner Begrüßungsrede sagte Stefan Oelrich wörtlich: Die mRNA-Impfungen sind ein Beispiel für Zell- und Gentherapie. Hätten wir vor 2 Jahren eine öffentliche Umfrage gemacht und gefragt, wer bereit dazu ist, eine Gen- oder Zelltherapie in Anspruch zu nehmen und sich in den Körper injizieren zu lassen, dann hätten das wahrscheinlich 95% der Menschen abgelehnt. Diese Pandemie hat vielen Menschen die Augen für Innovationen in einer Weise geöffnet, die vorher nicht möglich war. Also dementsprechend sind die mRNA-Injektionen keine Impfung in dem Sinne, wie man den Begriff bisher verwendet hat. Und es handelt sich laut Stefan Oelrich von Bayer um eine Gentherapie, die ja bis vor kurzem noch in hohem Maß umstritten war. Und ich zitiere mal hier aus einem Artikel, ich sage euch auch, wer den veröffentlicht hat, denn das ist, ich stelle euch den nachher auch noch mal ein, damit, Multipolar Magazin ist es gewesen, damit ihr euch den vielleicht auch runterladet, indem ihr euch den vielleicht auch kopiert und damit eben auch etwas in der Hand habt, wenn jemand sagt, ihr spinnt ja. Also, andere Leute schätzen das auch so ein. Am 2. November diesen Jahres, das war eine Woche nach Oelrichs Erklärung, tagte in Washington auf Einladung von Senator Ron Johnson ein Expertengremium, um die Kampagne zur Verabreichung der mRNA-Präparate einzuschätzen. Unter den geladenen Fachleuten befand sich Peter Doshi, Professor für pharmazeutische Forschung im Gesundheitswesen an der University of Maryland sowie Redakteur beim Magazin The BMJ, auch bekannt als British Medical Journal. Und das ist eins der weltweit renommiertesten medizinischen Fachjournale. Und Doshi erklärte auf der Tagung wörtlich: Ich bin einer derjenigen Akademiker, die die Ansicht vertreten, dass diese mRNA-Produkte, die jeder Impfstoffe nennt, sich qualitativ von Standardimpfstoffen unterscheiden. Ich fand es erstaunlich zu erfahren, dass das Merriam-Webster-Wörterbuch die Definition von Impfstoff Anfang diesen Jahres geändert hat. mRNA-Produkte erfüllten nicht die Definitionskriterien für einen Impfstoff, welche 15 Jahre bei Merriam-Webster galten. Die Definition wurde jetzt jedoch so erweitert, dass mRNA-Produkte nun als Impfstoffe gelten. Und Doshi knüpfte daran die folgende Frage: Wie würden Sie über einen Covid-Impfpflicht denken, wenn wir diese Präparate nicht Impfstoffe nennen würden, ist ein sehr interessanter Gedanke. Wie würde man über eine Covid-Impfpflicht denken, wenn wir diese Präparate nicht Impfstoffe nennen würden? Was, wenn diese Injektionen stattdessen als Medikamente bezeichnet würden? Das Szenario lautet dann: Wir haben dieses Medikament und wir haben Beweise, dass es weder eine Infektion verhindert noch die Virusübertragung stoppt. Dieses Medikament soll aber das Risiko verringern, schwer zu erkranken und an Covid zu sterben. Würden Sie, fragt der Wissenschaftler, würden Sie alle 6 Monate, möglicherweise für den Rest Ihres Lebens, eine Dosis dieses Medikaments einnehmen, wenn das nötig wäre, damit das Medikament wirksam bleibt? Und würden Sie nicht nur selbst das Medikament einnehmen, sondern auch eine gesetzliche Pflicht unterstützen, dass alle anderen Menschen das Medikament ebenfalls einnehmen müssen?
Ja, es ist unheimlich wichtig, dass wir dieses Thema immer wieder auf den Punkt bringen, damit die Menschen immer noch klar bleiben im Kopf, dass es sich um ein Medikament, um eine gentherapeutische Maßnahme handelt und eben nicht um eine Impfung. Man hat daraus einfach nur juristisch eine Impfung gemacht, indem man die Texte umgeschrieben hat. Aber wenn ich den Text umschreibe, dann verändere ich nicht die biochemische Struktur dieser Behandlungsstoffe, die da eingegeben werden, sondern ich benenne es lediglich. Und das ist für mich mehr oder weniger ein Fake, der dahinter steht. Denn diese große flächige Diskussion eines neuen mRNA-Therapeutikums auf genetischer Basis einfach als Impfung stattfinden zu lassen oder umzubenennen, muss in eine Riesendiskussion. Und diese Diskussion hat niemals stattgefunden. Und das zeigt natürlich auch das Geisteskind, welches dahinter steckt, hinter dieser riesengroßen Agenda, die viele Experten auch als weltweit angelegten Menschenversuch bezeichnen. Übrigens auch unser jetzt gerade neu zu vereidigender Bundeskanzler Scholz, der von einem weltweiten Menschenversuch sprach, noch vor kurzem. Aber zwischenzeitlich hat man ihm offenbar den Kopf wieder zurechtgerückt und er weiß, wie man das jetzt ordentlich bezeichnet.
Es ist wichtig, dass man eben auch diese Stimmen immer wieder zu Wort kommen lässt. Also ich stelle euch diesen Artikel nachher noch einmal ein und ihr könnt in der chronologischen Folge dieses Artikels im 2. Drittel auch finden, wie in Deutschland der Deutsche Bundestag die Gesetze peu à peu so verändert hat, dass eben diese mRNA-Stoffe als Impfstoff ja gesetzlich verankert werden konnten. Wir haben ja gerade die Frage gehört, würde man sich die Spritze geben lassen, wenn man das nicht als Impfung bezeichnen würde? Und das sind hier wirklich wichtige Hinweise. Hier wird als Fazit nochmal gesagt, die Annahme, mRNA-Präparate wie das von BioNTech seien Impfstoffe, basiert auf einer politischen Definitionsänderung, die ohne parlamentarische Debatte und versteckt in einem 72-seitigen Änderungsantrag vor bereits 12 Jahren beschlossen wurde. Die beiden Beschlüsse der EU-Kommission und des Bundestages von 2009 ermöglichen es den Herstellern von mRNA-Präparaten, die strengere gesetzliche Regulierung für Gentherapeutika zu umgehen, solange sie erklären können, dass die Mittel sich gegen Infektionskrankheiten richten. Faktisch handelt es sich jedoch um eine Gentherapie bzw. um ein gentechnisches Medikament.
Ja, und bei der Gelegenheit ist es ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass die Spezialisten, die mit akademischen, wissenschaftlichen Graden zwar arbeiten und auch mit diesen Begriffen auftreten, das wird dann eingeblendet, wenn sie im Fernsehen auftreten, sie selbst aber als Funktionäre unterwegs sind und eben nicht als ergebnisoffene Wissenschaftler. Und diese Differenz ist so unglaublich wichtig zu verstehen, dass jemand, der Wissenschaftler ist, noch lange nicht als Wissenschaftler sprechen muss, wenn er etwas sagt, sondern eben halt Funktionärsaufgaben wahrnimmt oder sogar Söldneraufgaben im schlimmsten Fall. Und an der Stelle würde ich dich bitten, nochmal dieses eine Video von mir mit einzustellen, wo ich über die Wissenschaft gesprochen habe, wo diese Zusammenhänge mal dargestellt werden. Was ist eigentlich Wissenschaft und was ist eigentlich Funktionär? Wer das eigentlich macht, ist eigentlich gar nicht entscheidend, sondern wichtig ist, in welcher Funktion jemand spricht. Und jemand, der für RKI, für Charité oder für die Bundesregierung spricht, der kann nicht wissenschaftlich arbeiten, sondern er hat eine Funktion im Rahmen dieser Organisation. Und das ist für mich eines der wesentlichen Elemente. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, dass wir auch hier Wissenschaftler zu Wort kommen lassen, die gegen die Funktionäre auch einmal ansprechen, weil sie ergebnisoffen forschen dürfen. Das dürfen Funktionäre nämlich nicht, weil dann weichen sie von einer Agenda ab, die durchzusetzen ist, bis hin zu solchen unsinnigen Maßnahmen, dass man tatsächlich einfach nur Texte in irgendwelchen Gesetzesnormen verändert und schlicht und ergreifend ein Medikament plötzlich zu einer Impfung macht. Man stelle sich vor, dass man das jetzt irgendwo mit anderen Medikamenten macht oder mit anderen Dingen, dass man plötzlich sagt, dass also eine Chemotherapie mehr oder weniger nichts weiter ist als ein Haarschnitt. Also irgendwo wird das Ganze dann natürlich absurd.
Ja, aber man erfährt natürlich in diesem Artikel auch noch ein bisschen was über die Zahlen. Und da wird der große Wachstumsmarkt mit mRNA-Medikamenten beschrieben. Es heißt hier, neuartige Gentherapien mit mRNA-Arzneimitteln werden auch deshalb in den letzten Jahren von den Herstellern massiv vorangetrieben, um starke Umsatzeinbrüche im Marktsegment der patentgeschützten Medikamente auszugleichen. Und dazu schrieb die Erste Zeitung in diesem Jahr im Februar Folgendes: Bis 2023 werden die Erlösrückgänge der Pharmaindustrie durch Patentabläufe weltweit auf mehr als 121 Milliarden US-Dollar geschätzt, davon 95 Milliarden allein in den USA. Besonders vielversprechend ist ein Gegensteuern der pharmazeutischen Industrie mit Innovationen. Die sich abzeichnenden neuartigen Therapieoptionen, zum Beispiel mit mRNA, bispezifische Antikörper, Gentherapie, lassen nicht nur Patienten hoffen, sondern werden bei erfolgreicher Zulassung auch die Umsatz- und Gewinnkurven der Hersteller neue Höhen erklimmen lassen. Denn bei verbesserter Wirksamkeit und geringeren Nebenwirkungen spielt der Preis des Medikaments eine eher untergeordnete Rolle und so weiter und so fort.
Ja, und dann passt das natürlich auch, wenn man sieht, dass in dem Jahr 2019 große Philanthropen aus großen Stiftungen 50 Millionen beispielsweise in die BioNTech-Aktie investiert haben, die mittlerweile eben halt ein paar tausend Millionen wert ist, einige zigtausend Millionen, während sie irgendwann nur 50 Millionen reingebracht haben. Das lässt sich dann also in Prozenten, nicht mehr in Hunderten von Prozent und nicht einmal mehr mit in Tausenden von Prozent, sondern in Zehntausenden von Prozenten an Rendite ausrechnen. Und das ist eigentlich das, was hier auch dringend reingehört, dass man erkennt, es geht hier um ein gigantisches Geschäft und mit diesem Geschäft natürlich um eine gigantische Weiterumverteilung des Reichtums und damit natürlich einer gigantischen Umverteilung der Macht. Und es dauert nicht mehr lange, dann wird eine einzige Person mehr Vermögen haben als alle Staaten gemeinsam auf der gesamten Welt zusammen. Das kann man schlicht und ergreifend hochrechnen. Und wozu das führt, gut, da kann sich jeder seine Gedanken machen.
Ja, also ich war gerade dabei, während du das ausgeführt hast, den Artikel nochmal einzustellen. Da steht dann, wie im heutigen Podcast besprochen, findet ihr in diesem aufschlussreichen Artikel unter anderem die Hintergründe, wie man eine Gentherapie juristisch zu einem Impfstoff machte und dann eben auch das legendäre Zitat von Stefan Oelrich, dem CEO von Bayer. Ja, und während wir hier über all das diskutieren, werden in Österreich, da ist ja jetzt schon noch ein Minister übrigens zurückgetreten, wer war das? Der Bildungsminister, glaube ich, Fassmann. Also das ist wirklich ein Karussell in Österreich derweil, werden also die Menschen, die sich die Spritze nicht geben lassen wollen, ab Februar soll ja da die Impfpflicht eingeführt werden, sollen Ungespritzte alle 3 Monate eine Strafe von bis zu 600 Euro zahlen. Und das hat die Epoch Times berichtet, das zieht sich aber auch durchs Internet, das geht ja alles viral im Moment. Ab dem 15. März 2022 werden durch das Gesetz empfindliche Geldstrafen für alle sogenannten Ungeimpften vorgesehen. Das hat auch der ORF berichtet, unter der Berufung auf einen vertraulichen Gesetzentwurf. Die Höchststrafe soll im Jahr bei 3.600 Euro liegen. Laut ORF seien Kinder unter 14 Jahren, Schwangere und Genesene, deren Positivtest nicht länger als 6 Monate zurückliegt, davon ausgenommen. Ja, und ab dem 15. Februar sollen alle Österreicher, auch das hat der ORF berichtet, eine Aufforderung per Post zum sogenannten Impfen erhalten.
Tja, und was passiert, wenn man sich jetzt nicht impfen lässt? Dann zahlt man nicht nur Strafe, sondern man kommt dann ja sogar irgendwann, haben Sie ja auch gesagt, in die Beugehaft. Und diese Beugehaft muss man dann auch noch selber bezahlen. Interessanterweise, jeder Straftäter, jeder Triebtäter, jeder Raubüberfaller, Faller, der Menschen ermordet hat bei einem Bankraub beispielsweise, der kriegt den Unterhalt im Gefängnis bezahlt. Aber ein Raubmörder ist offenbar nicht so furchtbar anzusehen oder ein sonstiger Mörder wie jemand, der sagt, ich lasse mich jetzt nicht impfen. Der muss seinen Gefängnisunterhalt selbst bezahlen. Und ich frage mich eigentlich, was passiert, wenn er seinen Unterhalt nicht bezahlt, fliegt er dann eigentlich raus, weil er seine Zahlung nicht nachgekommen ist? Es ist ja unfassbar, was da im Prinzip läuft.
Man merkt wirklich, wie alles in eine einzige Richtung sich dreht, nämlich in Richtung Irrsinn. Und ich möchte noch eine sehr prominente Stimme hier erklingen lassen zum Thema Impfpflicht, nämlich den ehemaligen Bundesinnenminister Otto Schily. Die Älteren kennen ihn auf jeden Fall noch, übrigens auch daher, weil er einer der Mitbegründer der Grünen gewesen ist. Und Schily war von 1998 bis 2005 Bundesinnenminister und war, wie ich sagte, Mitbegründer der Grünen, ist aber dann bei den Grünen rausgegangen und ist 89 in die SPD übergewechselt. Na gut, ist seine Entscheidung gewesen. Und der hat bei der Welt einen Kommentar geschrieben. Und da sagt er in der Überschrift, die Impfpflicht ist eine verfassungswidrige Anmaßung des Staates. Und sagt, ich bin bereits 3-mal geimpft und empfehle die Impfung besonders vulnerablen Menschen. Aber eine allgemeine Impfpflicht ist unverantwortlich, nicht einmal in der sonst so vehement als autoritär gescholtenen Volksrepublik China besteht sie. Und er ist offenbar wirklich fassungslos. Er sagt also, was noch vor kurzer Zeit kategorisch ausgeschlossen wurde, das soll jetzt Gesetz werden, diese allgemeine Impfpflicht. Und er sagt, bekanntlich ist die Verlässlichkeit von Versprechen in der Politik ohnehin nicht selten eher begrenzt. Aber in einer spannungsreichen Zeit, in der es in besonderem Maße darauf ankommt, das Vertrauen in demokratische Entscheidungsprozesse zu festigen, ist es gewissenlos, die früheren Festlegungen in einer Frage, die den Kern der Grundrechte angeht, einfach über Nacht zur Makulatur zu erklären. Und er geht damit in dieselbe Richtung wie auch Julian Reichelt, ja letzte Woche das schon gesagt, er sagt, es sei der schwerste Wortbruch der Bundesrepublik in der Geschichte der Bundesrepublik. Und Schily geht in dieselbe Richtung. Er sagt, in einer freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie darf sich der Staat nicht anmaßen, dem einzelnen Menschen eine bestimmte ärztliche Behandlung aufzuzwingen. Das gilt umso mehr angesichts der Tatsache, dass es sich um neu entwickelte Impfmethoden handelt, deren Langzeitfolgen nach einem relativ kurzen Zeitabschnitt der Anwendung keineswegs abschließend verlässlich beurteilt werden könnte. Eine allgemeine Impfpflicht ist schlicht verfassungswidrig. Er sagt übrigens dann auch an einer anderen Stelle, er spricht über das Salutogenese-Modell, also dass der Mensch eine eigene gesundheitliche Selbstregulierung in eigener Verantwortung hat. Finde ich ein schöner Begriff, dieses Salutogenese-Modell, nämlich, dass er gesund lebt, dass er sich gesund ernährt, dass er sich genügend bewegt und dass er damit natürlich seinen Immunhaushalt extrem aufpeppen kann. Und er spricht eben auch von Nebenwirkungen der Impfungen und rät eben deswegen auch ab davon, Kinder in diese Impfpflicht mit hineinzuziehen. Also das nur noch mal zur Information, dass ihr wisst, es gibt Gegenstimmen, dass ihr auch wisst, es gibt immer wieder mutige Wissenschaftler, auch leider sind es immer Ex-Politiker, die sich dann heraustrauen. Und auch übrigens Karl Lauterbach hat neulich in einer Veranstaltung darüber gesprochen, dass diese Impfstoffe nicht lange halten. Das hatte ich hier nochmal als Extrameldung, da gehen wir aber gar nicht rein. Aber als Überleitung vielleicht, eine israelische oder mehrere israelische Studien haben jetzt ergeben, dass der Impfschutz, der sogenannte, schon nach 90 Tagen abnimmt, also 3 Monate. Und Lauterbach spricht von 4 Monaten. Und das heißt, es wird eine Endlosschleife. Wer einmal da drin ist, der ist und bleibt in dieser Schleife drin. Andreas, wir haben noch 2 geopolitische Themen. Zum einen haben wir ja letzte Woche gesprochen über das Säbelrasseln zwischen Ukraine, Russland, der NATO, auch übrigens in den USA. Die New York Times äußert sich darüber und sagt, dass man eigentlich von der NATO-Seite her und auch Joe Biden zu schwach sei, um dem bösen Ivan etwas entgegenzusetzen. Wie ist der aktuelle Stand zu dem Thema?
Naja, wir haben momentan ein großes Krisengebiet, das ist die Ukraine, wobei man dazu sagen muss, dass die Ukraine natürlich nur ein kleines Krisengebiet ist insgesamt, aber für die Europäer ist es natürlich akut, weil es in der direkten Nachbarschaft ist und die betroffenen Menschen in der Ostukraine, für die ist es natürlich auch nicht leicht. Ich hatte gerade gestern telefoniert mit der Ostukraine, mit Menschen, die dort leben, die also gesagt haben, dass dort mit Drohnen momentan wirklich auch Bomben fallen und wirkliche Angriffe gegen die Menschen stattfinden dort. Und zwar von ukrainischer Seite gegen eben halt die Ostukraine, weil ja dieses Minsker Abkommen von Kiew absolut nicht eingehalten wird. Man fordert es immer von Russland, aber die Russen sind gar nicht auf dem Gebiet unterwegs, sondern das sind letztlich die Ukrainer selbst aus Kiew und die sind natürlich US-amerikanisch geprägt. Nun ist es so, dass die USA vor allem ihren Hauptschwerpunkt in der Auseinandersetzung weltpolitisch vor allem eben halt in China sehen, also auf der anderen Seite der ehemaligen UdSSR. Und da gibt es dann eben halt auch in dem Gebiet zwischen Japan und Russland, da gibt es die großen Meeresbecken, große Manöver, die zurzeit laufen, da liegt der Schwerpunkt. Ukraine ist momentan ein ganz klares Objekt, welches man propagandistisch aufbaut, um hier einen Krieg regelrecht herbeizureden. Und das läuft nach den üblichen Mustern ab, wie ich es erzählt hatte, immer schon wie Golf von Tonkin Zwischenfall oder Radiosender Gleiwitz, womit man dann letztendlich durch falsche Flaggen mehr oder weniger versucht, dann irgendwelche Aggressionen hervorzubringen. Das ist die momentane Lage, die wir haben. Und ich glaube, dass es, wenn es einen Krieg geben sollte in Ukraine, in der Ukraine, es wird ja dargestellt, als wäre alles schon soweit vorbereitet. Und wenn ich mir dann die Pläne ansehe, die veröffentlicht werden von den westlichen Medien, wo dann beispielsweise noch der alte Begriff Lemberg beispielsweise noch verwandt wird, den damals die Nazis mehr oder weniger mit eingebracht hatten in diesem Zusammenhang, dann wundert man sich natürlich auch schon, mit welchem Kartenmaterial und mit welchen Begrifflichkeiten hier gearbeitet wird. Und das macht mir natürlich schon Gedanken. Hier wird also quasi wirklich gezündelt von westlicher Seite. Und das ist für mich mit nichts zu rechtfertigen.
Nun hat Wladimir Putin, die Situation an der belarussisch-polnischen Grenze gerade aktuell kommentiert und hat in einem Videogespräch mit dem Leiter der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, der Mann heißt Francesco Rocca, zur Migrationssituation sich dort geäußert und sagt, was die Situation an der weißrussisch-polnischen Grenze betrifft, die gibt es, aber es sei wichtig, die Prinzipien und Regeln zu befolgen, an die sich das Rote Kreuz, der Rote Halbmond immer gehalten haben. Entpolitisieren Sie die Situation. Sie darf auf keinen Fall politisiert werden, sagt Putin. Und er äußerte auch die Hoffnung, dass sich die Lage dort allmählich entspannen wird. Andreas, aber die Säbelrasseln NATO, Ukraine, Russland, USA, Europa, Sanktionen, Wie siehst du das denn in kommender Zeit? Ist das nur Säbelrasseln oder bestehen da echte Gefahren?
Naja, aus Säbelrasseln kann relativ schnell eine echte Gefahr entstehen. Also das sind so kleine Scharmützel, die man damit aufbaut. So nennt man ja so kleine Unstimmigkeiten an Grenzgebieten. Aber die können durchaus mal zu einem Flächenbrand an ausarten. Und ich finde das sehr wichtig, was Putin auch sagt in Sachen des Roten Kreuzes, dass es nicht politisiert werden darf. Weil die Sowjetunion hat natürlich da eine extreme Erfahrung, denn die basiert auf der Verwendung und des Missbrauchs des amerikanischen Roten Kreuzes, welches damals 1917 die Revolution gegen das zaristische System und damit eben halt die russische Revolution, die Oktoberrevolution, die eigentlich im Februar stattfand, sage ich immer dazu, aber die eben halt in Gang zu setzen, indem man das Rote Kreuz genutzt hat, um Agenten beispielsweise nach St. Petersburg damals reinzubringen und die Menschen gegen das politische Regime oder System aufzubringen, um dann die neue Sowjetunion, ein neues Regime zu installieren, welches natürlich wiederum idealerweise dem West-US-Amerikaner natürlich wieder entsprechend in die Hände spielte. Das sind ja die typischen Mechanismen. In Kriegen muss man einfach wissen, ist alles erlaubt und es ist ein unglaublich schmutziges Geschäft. Ein wirklich schmutziges. Jeder lügt, jeder betrügt, jeder nutzt seine Propaganda. Übrigens auf allen Seiten ist das der Fall. Und die Menschheitsfamilie, das sind diejenigen, die natürlich wie immer darunter leiden. Also man muss diese Situation sehr ernst nehmen, aber die Gemengelage wird natürlich auch immer unübersichtlicher.
Ja, ich danke dir für diese Einordnung. Ich würde jetzt gerne noch mal mit dir auf ein ganz anderes, was heißt, es ist auch ein geopolitisches Thema und würde dich da gerne um eine Einordnung bitten. Ich sehe dich ja auch, wie du dann vor deinem Globus stehst und genau schaust, wo liegt was und mir dann auch immer wieder erklärst. Letzte Woche haben die deutschen Wirtschaftsnachrichten einen Artikel veröffentlicht und sprechen über den neuen AUKUS-Pakt in Verbindung mit der sogenannten Monroe-Doktrin. Das scheint ja ein wichtiger Vorgang zu sein für die Handelsinteressen der gesamten Welt. Du hast dir den Artikel näher angeschaut. Wie würdest du die Hintergründe hier kommentieren bzw. uns mal erläutern, um was es da genauer geht?
Ja, also deutsch ausgesprochen AUKUS, es heißt natürlich mehr AUKUS, wenn man es amerikanisch ausspricht, so machen die das. AUKUS steht für Australien, United Kingdom und US, also der United States. Und da geht es um einen trilateralen Sicherheitspakt zwischen Australien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. Und der wurde erst am 15. September 2021, also in diesem Jahr, für den Indo-Pazifischen Raum angekündigt. Aber das geht uns sehr an, auch wenn das sich jetzt sehr weit weg anhört. Das war zu einem Zeitpunkt, als man das gemacht hat, als die Diskussion um einen Niedergang der USA richtig Fahrt aufnahmen. Das war natürlich logisch, nachdem die US-Armee vermeintlich völlig chaotisch aus Afghanistan abgezogen sind. Da könnte man jetzt ganz viel zu sagen. Wir lassen es dabei. In diesem AUKUS oder AUKUS-Abkommen wollen die USA und das Vereinigte Königreich dem Vereinigten Königreich Australien, Australien untersteht ja ebenfalls der Queen Elizabeth, bei der Anschaffung von in erster Linie atomgetriebenen U-Booten behilflich sein. Es geht hier also um ein militärisches Großprojekt. Australien will also im Rahmen dieses Paktes neue Langstreckenkapazitäten für seine Luftwaffe, die Marine und sein Heer erwerben. Das sind die drei wesentlichen Elemente ja einer Armee. Und dieser Pakt konzentriert sich rein auf militärische Fähigkeiten und grenzt sich damit von der Five-Eye-Allianz ab. Darüber haben wir oft gesprochen. Das sind dieselben Partner, aber zu denen gehören auch noch Neuseeland und Kanada. Aber es liegt wohl daran, dass Neuseeland und Kanada atomwaffenfreie Zonen sind und aus diesem Grunde sind die da in diesem Fall nicht dabei.
Ja, wie reagieren denn eigentlich jetzt die Chinesen? Du sprichst ja auch immer über diese Verschiebung der Machtverhältnisse. Wie reagieren die denn auf diese Aufrüstung direkt vor ihrer Haustür?
Ja, also dass die Chinesen dieses Abkommen missbilligen, ist logisch. Jeder, der sich im Prinzip gegen die aufstrebende Supermacht China wappnet, wird natürlich zum Gegner erklärt. Dieselben Muster kennen wir ja auch schon aus den USA seit jeher. Spannend ist dabei aber, dass der große EU-Staat Frankreich ebenfalls schon 2 Tage nach dem Pakt, also am 17. September, massiv reagierte und seine Botschafter aus Australien und den USA zurückzog. Und da fragt man sich, was soll das denn? Der Grund ist einfach. Australien hat ein bereits geschlossenes U-Boot-Geschäft mit Frankreich einseitig aufgekündigt. Da geht es um ein Rüstungsgeschäft in Höhe von 56 Milliarden Euro. Und das ist außerdem Verlust für die französische Rüstungsindustrie und damit natürlich auch für das Staatsansehen, auch ein symbolischer Akt Australiens und der USA gegenüber dem EU-Schwergewicht Frankreich. Das ist ja ein wichtiger Staat in der EU und das spricht Bände, finde ich.
Ja, und wie sieht es denn da aus mit einer neuen Spaltung zwischen USA und England gegen die EU? Denn es klingt ja ein bisschen danach.
Ja, das heißt also, die Spaltung geht also noch weiter und noch tiefer. Also bis hierher ist der Vorgang ja noch relativ einfach, aber nun wird es doch ein wenig komplexer, wenn ich jetzt mal ausholen soll. Während AUKUS in Europa und China kritisiert wurde, begrüßten eine Reihe von süd- und ostasiatischen Staaten das Bündnis, insbesondere natürlich die Staaten, die China als Bedrohung einstufen. Tja, und im Gegenzug dazu verhängte China natürlich indirekte Sanktionen gegen australische Produkte. Das ist ein sehr heikler Vorgang, weil China ja auf die Schüttgutschiffe mit Kohle aus Australien angewiesen ist für ihre eigene Industrie. Aber sie haben da tatsächlich Sanktionen gegen australische Produkte ausgerufen und boykottierten übrigens auch japanische Produkte und führten militärische Manöver im südchinesischen Meer und in der Nähe von Taiwan durch. Also man muss wissen, historisch inspiriert ist die Führung dieser kommunistischen Partei Chinas durch die Spuren der Expeditionshochseereisenden des alten Ming-Reiches. Das alte Ming-Reich, mal ganz kurz Geschichte, ging vom 14. bis 17. Jahrhundert, als Asien und Ostafrika unter dem Einfluss der chinesischen Seeschifffahrt stand, lange her. Aber deshalb steht auch heute noch die Aufrüstung der Marine so sehr im Fokus. Es geht sachlich vor allem um die Sicherung der neuen Seidenstraße, die ja neben den Bahnlinien durch Russland, ich habe da ein Video dazu gemacht damals, auch auf dem Seeweg stattfindet. Was die wenigsten allerdings wissen, ist, China hat jetzt schon die größte Marineflotte der Welt aufgebaut, sowohl Überwasserschiffe und U-Boote.
Aber du willst nicht sagen, größer als die der USA.
Ganz genau, die sind größer als die USA. Also die Kollegen von den deutschen Wirtschaftsnachrichten haben da wirklich in ihrem Artikel eine gute Recherche veröffentlicht und ich habe natürlich weit tiefer dann noch recherchiert, aber China verfügt bereits über 360 Kriegsschiffe, die bis 2025 auf 400 Stück anwachsen soll. Und darüber hinaus hat China übrigens 6 nuklear betriebene ballistische Raketen-U-Boote, die mit Atomraketen bewaffnet sind, sowie rund 40 Angriffs-U-Boote, von denen 6 mit Kernkraft betrieben werden. Ich hole mal deshalb so aus, weil es gibt gerade Männer, die sich für diese Themen sehr interessieren.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Frauenprogramm heute vom Feinsten.
Entschuldige, ich bin gleich fertig. Außerdem hat die PLA-Marine, so nennt man also die sogenannte Volksbefreiungsarmee in China, PLA steht für People Liberation Army, so nennt man das. Die haben also damit begonnen, den Bau ihres dritten Flugzeugträgers jetzt in Gang zu setzen und 3 neue amphibische Hubschrauberträger und mehrere Lenkwaffenzerstörer und Kreuzer, nochmal ein Fachbegriff für dich, vom Typ 55, also die NATO nennt das unter dem Codenamen Renhai-Klasse bezeichnet.
So, da bin ich froh, dass wir das jetzt auch erfahren haben, aber ich könnte mir vorstellen, Männer finden das natürlich hochinteressant. Mich würde jetzt mal interessieren, wie denn China, wie Peking auf diesen AUKUS-Pakt reagiert.
Ja, das ist wirklich ein bisschen kompliziert. Also man strebt nun offensichtlich eine gewisse Zusammenarbeit mit der EU an, um ein Gegengewicht zu diesem AUKUS aufzubauen. Das heißt, China mit EU. Das ist natürlich sehr komisch, weil ja gerade auch.
Du wolltest was sagen? Ja, ich Ich finde es echt verwirrend, weil inzwischen kann man ja kaum noch überblicken, wer mit wem, gegen wen und warum.
Das stimmt. Also es ist schon schwierig, da die Zusammenhänge noch zu bekommen, aber man muss es ja notfalls zweimal anhören für diejenigen, die es interessiert. Aber ich versuche das so kurz wie möglich natürlich auch immer zu fassen. Die EU ist ja ebenfalls unzufrieden mit diesem AUKUS-Programm, weil dieses trilaterale Bündnis, nochmal USA, United Kingdom und Australien, eine Gefahr darstellt, den Containerhandel auf dem Seeweg von Asien nach Europa vollständig zu kontrollieren. Und Washington sieht das natürlich ganz anders. Man wird dort AUKUS als eine Art maritime Monroe-Doktrin interpretieren, um China und die EU im Gebiet des Indopazifiks militärisch zu isolieren.
Ja, und du hast die angesprochen, die Monroe-Doktrin. Magst du uns das nochmal erläutern?
Gut.
Und zwar bitte sehr ausführlich. Vielleicht kommen da noch ein paar Fachbegriffe. Freue mich schon.
Okay, ich versuche es ganz einfach. Also die Monroe-Doktrin damals, die begann im Jahre 1823 in den USA, das ist aber nur ganz kurz, und geht auf den 5. Präsidenten der USA zurück, auf den James Monroe. Also damals hatten die einzelnen Kleinrepubliken der USA Angst vor einer festlandeuropäischen Einflussnahme. Was heißt das? Napoleon war damals 1823 der Erste. Du schmunzelst hier schon über meine Ausführungen, aber es ist wichtig. Was war 1823 in den USA? Die USA war in einem aufstrebenden Prozess und war noch relativ unsicher. Also hatten noch keine richtige Armee und so weiter. Und Napoleon der Erste war damals in Europa besiegt und Europa befand sich in einem völligen Wiederaufbau. Und die USA mit der Unterstützung von Großbritannien forderten damals eine völlige Souveränität jedes einzelnen Staates. Das heißt, demnach darf niemand in andere Gebiete und deren Belange eingreifen und fordert im Gegenzug dasselbe Recht auch für sich ein. Das hat die USA gefordert oder haben sie gefordert. Und nur wenn man direkt bedroht ist, darf man militärisch überhaupt aktiv werden. Und wie weit heute der Interpretationsspielraum gegangen ist, das sehen wir natürlich in der Ukraine. Also es ist schon eine ziemlich heikle Geschichte.
Also Andreas, ich habe heute zwei Sachen gelernt. Erstens etwas Näheres über die Monroe-Doktrin und den AUKUS-Pakt. Zweitens weiß ich jetzt, wenn du stundenlang vor dem Globus stehst, dass es hier ein bisschen anstrengender wird. Aber drittens würde ich dich trotzdem bitten, ob du eine Einschätzung, und zwar, wenn es geht, nicht so ganz ausufernd, wie es weitergeht.
Okay, es tut mir leid, aber wenn ich auf meinem Globus gucke, dann sehe ich natürlich die strategischen Linien, vor allem eben halt auch im Rahmen dieser Erdkrümmung. Das gibt ja nur ein Globus wirklich her. Na gut, also die Frage ist, ob China und die EU dem AUKUS-Pakt etwas überhaupt entgegenzusetzen haben. Man muss also erkennen, dass wie abhängig gerade die EU, voran Deutschland, die sind ja abhängig von den chinesischen Importen, auch wenn das Frau Baerbock noch ganz anders sehen mag und nicht verstanden hat offenbar. Also wir wissen ja auch, dass die EU momentan ein aktuelles Global Gateway-Projekt zum Beispiel mit 300 Milliarden Investitionen gegen China fährt und gegen die Seidenstraße. Aber hier ist natürlich eine Situation, dass eventuell China und Europa aufgrund der gegenseitigen Abhängigkeit, wobei Europa abhängiger ist als andersrum, dass man hier vielleicht zusammenrückt und versucht, da ein bisschen Gegenstoff zu machen. Wir werden sehen, wie komplex die Krisen an allen möglichen Stellen jetzt im Prinzip werden. Also eins ist wichtig, du hast völlig recht, irgendwann weiß niemand mehr, wer überhaupt gegen wen kämpft und wer eigentlich überhaupt für jemanden ist. Also ich glaube, damit breche ich das jetzt auch erstmal so weit ins Ende rein. Ich denke mal, dieses AUKUS-System dürfte jetzt so halbwegs verstanden sein.
Ist aber schade, dass du schon zu Ende bist mit diesem so interessanten Thema.
Oh, ich habe ganz viele Unterlagen noch, da kann ich da noch ganz viel zu erzählen.
Ja, genau. Die Woche ist noch lang, ihr Lieben. Nein, ich gebe ja zu, das sind wichtige Zusammenhänge, manchmal wirklich nicht mehr zu überblicken. Also ich gebe zu, ich muss da an manchen Stellen einfach aussteigen, weil wenn man sich die ganzen Verträge, die Pakte, die einzelne Länder oder Regionen miteinander schmieden, um anderen widerstehen zu können, wenn man versucht, da noch durchzusteigen, kann man es offenbar nicht mehr. Also mir fehlen dazu die Fähigkeiten und mir fallen eher dann die Zitate in der Bibel ein für diese Zeit des jüngsten Gerichtes, dass am Ende jedes Land gegen das andere oder die anderen kämpfen wird.
Genau, und das ist das, was dabei auch rauskommen wird. Und da bin ich überhaupt nicht dagegen. Aber es gibt eben halt auch viele Leute aus meiner Richtung, die dann tatsächlich sagen, so ein bisschen was möchte ich noch mal im Detail hören. Und das sind ja nur kurze Ausflüge in so einer anderthalbstündigen Sendung.
Ja, war nur eine Stunde in dieser anderthalbstündigen Sendung. Nein, ist kleiner Witz. Andreas, ich danke dir. Wir wollen noch sprechen über einen Bericht in den russischen Fernsehnachrichten. Und dieser Bericht wurde dankenswerterweise von Thomas Röper übersetzt. Das ist der Journalist, der in Russland, in St. Petersburg, wie es heißt, lebt, wo es übrigens sehr kalt ist, minus 20 Grad. Hat es da wohl irgendwie, wurden da gemessen. Aber hier geht es um was anderes. Und zwar macht er hier einmal mehr klar, dass dieses Cancel Culture und diese politische Korrektheit und Gender Mainstreaming und so weiter, dass es das in Russland nicht, in Klammern, mehr gibt. Und er sagt, es ist erfrischend, wie man in Russland auf die Wirren im Westen blickt, wenn man zum Beispiel über das Thema diskutiert, dass, wie es in der EU passiert ist, aus dem Wortschatz der Europäer Begriffe wie Weihnachten gestrichen werden sollen oder auch die Namen Maria und Josef. Und der Moderator der hauptrussischen Sendung Nachrichten der Woche, der Mann heißt Kisseljew, Dimitri Kisseljew, der hat, wie Thomas Röper schreibt, schon so manchen bissigen Kommentar über das abgegeben, was im Westen derzeit abläuft. Und er sagt, diese neuen westlichen Werte, die stoßen in Russland nicht nur bei den Journalisten auf Ablehnung, sondern die gesamte russische Gesellschaft akzeptiert das nicht. Was besonders deutlich zu sehen war, als bei einem Spiel der Fußball-EM in St. Petersburg die Spieler der belgischen Mannschaft der Meinung waren, vor dem Anpfiff niederknien zu müssen, wie es seit Black Lives Matters in Mode gekommen war. Wir erinnern uns, ist, glaube ich, aber auch nicht mehr so viel davon übrig geblieben. Und das ist das, was die Russen die neuen westlichen Werte nennen, natürlich in Anführung und suffisant. Das sei dann dort auch gezeigt worden mit einem lauten Pfeifkonzert und Buhrufen. Naja, und in der Sendung hieß es also folgendermaßen zu dem Thema Abschaffung der Begriffe Weihnachten. Kurz vor Weihnachten überraschen die EU und Großbritannien mit kulturellen Neuerungen. Schon vorher ist das Wort Weihnachten, auf Englisch Christmas, in englischsprachigen Ländern zu Xmas geworden. Einfach als Tag X zum Einkaufen und Schenken. Auch eine interessante Betrachtung. Von der Geburt Christi, dem wichtigsten Feiertag der westlichen Christen, wurde Weihnachten zu einem reinen Konsumfest. Doch nun haben sich europäische Beamte des Themas angenommen und auf den britischen Inseln arbeiten Mitglieder der Regierung in dieselbe Richtung. Und es geht jetzt um die EU-Kommissarin Helene Dalli. Und hier heißt es, sie ist eine ehemalige maltesische Schönheitskönigin. Sie hat diese Arbeit ausgeführt und früher war die angehende EU-Beamtin nicht schüchtern, ihre weiblichen Reize zur Schau zu stellen. Doch nun sind ihre Empfehlungen so streng, dass sie sogar die Verwendung der Pronomen er und sie in öffentlichen Reden und Präsentationen verbietet. Es ist besser, auf sie zu verzichten, denn solche Worte könnten diejenigen beleidigen, die sich als Drittes oder noch irgendein Geschlecht ansehen. Die Verwendung von Damen und Herren wird aus den gleichen Gründen abgeschafft. Es soll nun verehrte Kollegen heißen. Heißt es hier im ersten Teil der Übersetzung, Andreas, vielleicht mal ganz kurz deinen Kommentar dazu, denn du bist ja auch immer sehr interessiert und schaust, wie sich die russische Gesellschaft nach der Sowjetunion entwickelt.
Naja, es gibt ja irgendwie offenbar nicht nur den Urzeitcode auf genetischer Ebene, sondern eben halt auch auf der traditionellen Ebene. Und auch wenn man sich in die Schöpfungsgesetze einfügt, dann weiß man nun einmal, dass es zwei Geschlechter gibt, einen er und eine sie. Und dann weiß man auch, dass es eine Familie gibt, die aus Vater, Mutter und Kindern bestehen. Und jetzt kann man natürlich sagen, da gibt es Ausnahmen. Wenn die Ausnahmen aber hoch hochstilisiert werden zum Standard und die eigentliche Grundlage den Schöpfungsgesetzen entsprechend mehr oder weniger schon als konservativ, nicht nur als konservativ, sondern auch als Nazi bezeichnet wird, als rechts bezeichnet wird. Wer also sagt, eine Familie besteht aus Vater, Mutter, Kind, womöglich der Vater, der noch arbeiten geht und die Mutter, die die Kinder erzieht, die übrigens die Hauptarbeit macht. All diese Dinge hat die Sowjetunion ja auch damals abschaffen müssen im Rahmen dieses Sowjetparadieses. Wohin das gelaufen ist, ist eigentlich völlig klar. Und jetzt wird der Fehler einfach nur auf westlicher Seite wiederholt. Das heißt, die Älteren von uns, unsere Generation, die in zwischen 55 und 65 geboren sind, das sind diejenigen, die die alte Struktur noch kennengelernt haben, fest verankert in unserem Kopf noch haben. Und jetzt kommt genau das Gegenteil mit umgekehrten Vorzeichen, wieder ein totalitäres Regime und diesmal eben halt aus dem Westen mit solchen Führungspersönlichkeiten wie Baerbock und Co.
Ja, und in dieser russischen Hauptabendsendung heißt es weiter, in derselben EU-Richtlinie und in internen Schreiben von Mitgliedern der britischen Regierung wird davon abgeraten, das Wort Weihnachten zu verwenden, weil es Angehörige nichtchristlicher Religionen, die Weihnachten nicht feiern, beleidigen könnte. Es muss stattdessen Feiertage heißen. Mehr noch, berichtet das russische Fernsehen, heute wird davon abgeraten, den Namen Maria selbst als Beispiel für die Bezeichnung von Frauen zu verwenden, zum Beispiel in Schulbüchern, da er zu christlich ist. Es ist jetzt korrekter, eine typische Frau mit einem anderen Namen zu bezeichnen, zum Beispiel Malika. Selbst die Bezeichnung Kolonisierung des Mars ist nicht mehr korrekt, da sie Assoziationen an die Kolonialzeit weckt. Man sollte davon sprechen, Menschen zum Mars zu schicken. Und dann heißt es, hören Sie, wir haben das alles schon vor langer Zeit in der Sowjetunion durchgemacht, was du gerade sagst. Wir haben Weihnachten und Ostern abgeschafft. Es gab keine Damen und Herren, sondern nur den geschlechtslosen und verallgemeinerten Genossen als universelle Bezeichnung für alle. Jetzt gibt es den Kameraden nur noch als Element der guten militärischen Tradition. Aber zu Beginn des Sowjetregimes haben wir von Grund auf ungewöhnliche Namen erfunden und damit unseren sowjetischen Wortschatz bereichert. Das hat schlimm geendet. Damit haben wir Erfahrung. Jetzt sind wir wieder zu unserem Gleichgewicht zurückgekehrt, bei dem die einen entspannt das jüdische Chanukka feiern, die anderen das christliche Weihnachten und wieder andere feiern das islamische Eid al-Fitr. Und das alles friedlich, ohne Groll oder Beleidigungen. Wohin sollte das sonst führen? Aber diejenigen, die heute im Westen für Vielfalt eintreten, praktizieren in Wirklichkeit Intoleranz in ihrer aggressivsten Form.
Richtig, super formuliert, also wirklich köstlich auch zu lesen, beschreibt den Irrsinn, in dem wir momentan leben. Vielfalt wird zur Einfalt und wirklich diese offene Welt wird mehr oder weniger zu einem geschlossenen Gefängnis gemacht. Wir befinden uns jetzt in einem Umbruchprozess und wir merken, dass sich immer irgendwie alles wiederholt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir dringend eine Runderneuerung brauchen im Rahmen dieses jüngsten Gerichtes. Und ich glaube, genau da stehen wir gerade. Wir sind in der Mitte des Nadelöhrs längst angelangt und es wird sich jetzt irgendwann öffnen und dann werden wir wieder rauskommen und dann wird der Neuanfang beginnen auf einer ganz anderen Ebene.
Ja, ich möchte euch noch ganz kurz den Hinweis geben, weil wir hören immer wieder von Netzausfällen überall. Wir sind auch zuweilen davon betroffen. Sollte es auch mal Probleme geben bei Telegram oder ihr uns nicht erreichen könntet, das Programm, das wir machen, wird komplett gespiegelt auf meiner Webseite. Eva-Hermann mit einem R, einem N.net. Da findet ihr alles. Also auch wenn jemand sagt, ich will nicht auf Telegram sein oder so, ihr könnt auch unsere Podcasts alles dort unter den entsprechenden Hashtags abspielen. Bedeutet evahermann.net, da gibt es eine große Rubrik, Eva Hermann offiziell, da findet ihr alles und da werdet ihr uns auch finden, wenn es vielleicht irgendwo hakt oder irgendwas abgestellt wird. Wir senden hier, solange es geht, solange es möglich ist. Und heute am Abend hören wir uns zum Abendgebet. Dankeschön, Andreas, für den tollen Vortrag.
Sehr, sehr gern. Und auf deiner Seite kann man ja auch kostenlos jetzt dein Hörbuch runterladen, Die Wahrheit und ihr Preis. Ist wirklich ein Bringer, sich das anzuhören, wenn man mit dem Auto unterwegs ist zum Beispiel. Alles Liebe.
Ciao.